SWR 2 Forum.
Schicksalswahl. Für Europa verliert die Europäische Union die Glaubwürdigkeit. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Erwartungen sind groß, der Einsatz eher mäßig. Die Bürger in den 28 Staaten der Europäischen Union wählen ab morgen bis zum Wochenende ein neues Parlament. Von einer Schicksalswahl ist die Rede. Der Nationalismus nimmt zu, populistische Parteien stellen die EU in Frage, osteuropäische Länder fremdeln mit Europa und den gemeinsamen demokratischen Werten. Großbritannien beißt sich am Brexit die Zähne aus, die Flüchtlingsfrage spaltet die Union und der Euro ist noch nicht wirklich gerettet. Trotzdem fällt den Wahlkämpfern außer den üblichen Worten wenig ein, um die Wähler für Europa zu begeistern. Was läuft schief in Europa? Wissen die Wähler, wofür sie stimmen? Und wie kann die europäische Idee demokratischer werden? Zu dem Thema diskutieren Florian Eder, er ist Korrespondent von Politico in Brüssel, Stefan Oschwart, Autor und freier Journalist in Wien und Dr. Jana Poljerin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einer Denkfabrik in Berlin. Frau Poljerin, wenn ich mir anschaue, was in den letzten Jahren so über Europa berichtet und geredet wurde, dann sehe ich Krisen, Krisen, Krisen und noch mehr Krisen. Und auf einmal ist Wahlkampf und das ist dann Und dann ist das eben noch so krisenbehaftete Europa ganz anders und sagt, es stünde für Chancen, Freiheit, Zukunft und Wohlstand. Können Sie nachvollziehen, dass das manchen Wähler irritiert?
Ja, das kann ich in der Tat sehr nachvollziehen. Gerade wenn ich mir in Berlin, wo ich lebe, die Plakate angucke, da gibt es so einen Überbietungswettbewerb, wer von den Kandidaten mehr als alles andere pro Europa ist. Und Europa ist die Antwort. Und man sieht das überall, diesen relativ inhaltsleeren Wahlkampf, wo man immer fragt, okay, wenn Europa die Antwort ist, was war dann nochmal die Frage an allererster Stelle? Und ich vermisse eben sehr wirklich politische Debatten, und auch einen politischen Streit über die Zukunft von Europa, der wirklich inhaltsgetrieben ist und jenseits dieser Phrasen stattfindet.
Plakate, die inhaltsleer sind, das kann man Ungarn und Österreich sicherlich nicht vorwerfen. Herr Oschwart, Sie sind da viel unterwegs. Die eine Regierung in Ungarn, die hadert mit Europa, die andere in Österreich hadert mit sich selbst. Welche Rolle spielt da der Europawahlkampf angesichts der nationalen Entwicklungen?
Naja, man muss sagen, die Plakate, die die FPÖ, also die Freiheitlichen hier in Österreich aufgehängt haben, mit der Person Heinz-Christian Strache, dem jetzt zurückgetretenen Vizekanzler drauf, die wirken jetzt etwas überholt. Manche haben dort auch schon etwas ausgebessert, würde ich sagen. Also zum Beispiel heißt ein Slogan, Österreich braucht dich. Da wurde das B kurzerhand entfernt. Also Österreich raucht dich und meinte damit den jetzt zurückgetretenen Vizekanzler Strache. Also ansonsten hat die FPÖ versucht, so ähnlich wie das Viktor Orban auch in Ungarn tut, so eine Teilung aufzumachen. Also hier sind wir und dort ist Brüssel. Wir sind gegen Migration und dort ist eben Brüssel und dort sind die Bürokraten, die Asyl ermöglichen wollen. In diese Kerbe schlägt eben auch Viktor Orban. Interessant, als ich das letzte Mal in Ungarn war, da gab es überhaupt keine Plakate in diesem Sinne mit Fotos drauf, sondern da stand einfach nur von Seiten der Regierung, Regierungspartei unterstützt den Plan von Viktor Orban. Das hing dann überall, aber mehr auch nicht. In den regierungstreuen Medien wurde allerdings massiv geschossen gegen das Spitzenpersonal der EU, also gegen die Person des Kommissionspräsidenten Juncker oder eben auch den Spitzenkandidaten der Konservativen Manfred Weber von der CSU. Und da ging es auch deutlich unter die Gürtellinie.
Herr Eder, Sie berichten für Politico. Die Zeit hat Politico einmal als Lokalzeitung für das europäische Regierungsviertel in Brüssel beschrieben. Weit über Brüssel hinaus wirkt Politico über seine Homepage und über Newsletter. Sie selbst, Herr Eder, schreiben ja auch so einen Newsletter, sehr geschätzt unter Journalisten wegen der Mischung aus Fakten, Hintergrund und einer kleinen Dosis Tratsch und Alltag. Um gerade das alles jetzt im Blick zu behalten, was da in Europa passiert, in Ungarn, in Österreich, aber auch in Deutschland, Frankreich, Dänemark, wo auch immer, müsste man eigentlich Argos-Augen haben, also etwa 100 Augen wie das antike Ungeheuer Argos. Wie behalten Sie so einen Europawahlkampf im Blick?
Es ist natürlich so, dass dieser Europawahlkampf in weiten Teilen 28 verschiedene nationale Wahlkämpfe sind. Wenn man sich das Europaparlament anguckt, 751 Abgeordnete sind zu wählen, dann hat man womöglich einen guten Überblick, wenn man in die Kernländer guckt, für die jeweiligen Entwicklungen, die man beobachtet. Und da sieht es ja tatsächlich so aus, als ob die Nationalisten, die Souveränisten, wie sie sich jetzt nennen, in einigen Ländern die stärkste oder ganz knapp die zweitstärkste Kraft werden, in Frankreich, in Italien. Damit sind schon mal zwei alte Kernländer der EU womöglich in den Händen von diesen Leuten. In anderen Ländern sieht es anders aus. Wir versuchen, den Überblick zu behalten, und es war ein spannender Wahlkampf eigentlich für uns, weil es eben so eine Mischung war aus 28 verschiedenen nationalen Wahlkämpfen, wo die Spitzenkandidaten dennoch versucht haben, dem einen Überbau zu geben und dem ein, zwei, drei, vier europäische Themen anzusprechen, die irgendwie in allen Kontexten mehr oder weniger funktionieren, bei mehr, mal weniger tatsächlich, aber das war meine Beobachtung, nach meiner Beobachtung beim diesmal anders als noch vor 5 Jahren.
Aber worum geht's? Was ist das für ein Wahlkampf, von dem ja so viele sagen, es sei eine Schicksalswahl, die da jetzt ansteht? Gerade hier in Deutschland hat man das Gefühl, ja, Wahlkampf, viele Parolen, die man schon so oder so mal gehört hat, man kann sie nachher auch nicht mehr so richtig irgendeiner Partei zuordnen. Es scheint sich mehr so insgesamt um Lockrufe zu handeln für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Ist das ein falscher Eindruck?
Den Eindruck habe ich auch. Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl ist ja immer niedrig gewesen und ist beim letzten Mal zum ersten Mal nicht mehr weiter runtergegangen. Das ist eine große Sorge der Leute hier. Das ist eine Sorge der Kandidaten, der Parteien, weil natürlich mit einer niedrigen Wahlbeteiligung die Chance viel leichter ist für alle, die das Europaparlament delegitimisieren wollen, zu sagen, guck, die Leute interessieren sich doch gar nicht für euren Laden. Die gehen ja nicht mal zur Wahl dafür.
Frau Poljerin, sehen Sie das auch so? Ist das eher ein Wahlkampf oder mehr eine Werbeaktion für die EU?
Also hier in Deutschland finde ich eben, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass wenn man als Politiker sehr lange immer gegen die EU spricht und sich jetzt eben hinstellt und diesen uneingeschränkt, aber inhaltslosen, positiven Europa ist die Antwort Wahlkampf macht, dann finde ich das so ein bisschen schwierig. Ich würde gern aber einen Punkt aufgreifen, den Sie gemacht haben, weil Sie das Wort Schicksalswahl eben verwendet haben. Das ist ja so in aller Munde und ich finde schon, das ist eine sehr, sehr wichtige Wahl. Natürlich, wir sehen ganz viele Dinge, die wegweisend für die Weiterentwicklung der Europäischen Union sein werden. Aber ich finde es auch so, dass wir es ein bisschen auch ins Verhältnis rücken sollten, weil es manchmal habe ich so den Eindruck, als ob am Morgen nach der Wahl vielleicht die Sonne nicht mehr aufgeht. Und ich glaube, das wird weiterhin noch so sein. Und es ist zwar eine sehr entscheidende Wahl, aber man muss die Kirche in vielen Dingen, glaube ich, auch im Dorf lassen. Zum Beispiel wird immer gesagt, Einfluss euroskeptischer Parteien und der wird groß sein. Aber trotzdem sollte am nächsten Morgen nicht die Headline sein, oh, die Populisten haben gewonnen, weil wir werden eine proeuropäische Mehrheit sehen und so. Und ich finde deswegen, wenn wir jetzt über Wahlkampf und wie die Politiker agieren und wie das kommentiert wird, sprechen, dann finde ich, sollte man immer wieder rausstellen, es gibt diese Mehrheit für Europa, 2/3 proeuropäische Parteien. Und ja, die EU steht nicht quasi am Rande des Abgrunds und wird nicht von heute auf morgen zerfallen.
Ich habe da bei dem Wort Schicksal immer so ein etwas unwohles Gefühl, weil ich mir sage, in Demokratien ist es doch eigentlich üblich, alle paar Jahre geht man zur Wahlurne und jede Wahl erfordert natürlich gewisse Entscheidungen und ruft gewisse Wahlergebnisse dann hervor. Aber ist es dann einmal Schicksal? Ist das nicht ein bisschen zu fett aufgetragen? Warum jetzt Schicksal?
Naja, also ich finde, es gibt schon Sachen, also ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, weil diese Wahl schon sehr bedeutend ist. Wir sehen viele Dinge, die zum ersten Mal wahrscheinlich passieren werden. Zum Beispiel das Ende der großen Koalition zwischen der EVP und den Sozialisten. Wir brauchen wahrscheinlich eine andere Kraft, die dann sogenannter Königsmacher wird. Die Liberalen und die Grünen und auch, ja, die Populisten werden einen größeren Einfluss haben. Wir werden wahrscheinlich ein sehr fragmentiertes europäisches Parlament sehen. Und vor allen Dingen hat diese Wahl schon auch eine ziemliche Bedeutung in den Mitgliedstaaten wieder. Also eine Schicksalswahl oder, also ich mag den Begriff nicht, aber eine sehr entscheidende Wahl für Europa, aber interessanterweise ja auch eine sehr entscheidende Wahl für die Dynamiken in den Ländern. Zum Beispiel in Frankreich ist es schon auch eine Wahl über die Leistung von Emmanuel Macron bislang. In Polen wird es eine Wahl sein, wo es darum geht, wie positioniert sich das Land auch vor der nationalen Wahl in Polen bezüglich der Europäischen Union. In Großbritannien wird es als Brexit-Stellvertreter zweites Referendum, dass diese Aspekte wichtig sind. Und in Deutschland spekulieren ja alle schon über die Zukunft der Großen Koalition, wenn die SPD wirklich große Verluste einfährt und was mit Annegret Kramp-Karrenbauer passiert, wenn die CDU nicht so gut abschneidet. Also es ist in vielen Dingen schon eine sehr entscheidende Wahl, aber wie gesagt, der Begriff Schicksalswahl, den finde ich sehr schwierig.
Spürt man das im Brüsseler Regierungsviertel? Streift da einem ab und zu der Mantel der Geschichte, wenn man da spazieren geht, Herr Eder? Oder?
Ich mache mir diese Vokabel von der Schicksalswahl auch nicht zu eigen, weil es, wie Frau Poulerin sagte, impliziert, dass wenn es schief geht, am nächsten Tag uns der Himmel auf den Kopf fällt. Aber dass es um was geht, ist hier natürlich schon auch sehr spürbar. Und wenn Sie von Spaziergängen sprechen, dann ein kleines Beispiel. Natürlich sind alle Mitarbeiter von jetzigen Abgeordneten besorgt, ob sie noch einen Job haben, wenn das neue Parlament gewählt wird und so weiter. Also es hängen natürlich auch Schicksale, Arbeitsplätze und Leute dran. Aber um zum politischen Kontext zurückzukehren, ich glaube auch, es geht um was. Und mit der zu erwartenden größeren Anzahl der Populisten, Nationalisten, wie immer wir sie nennen wollen, passiert natürlich auch was mit diesem Europäischen Parlament, nämlich dass sich die pro-europäischen Kräfte oder die konstruktiven Kräfte, ist vielleicht ein besserer Begriff, zum einen zusammenraufen müssen im Grundsatz. Zum anderen ist es auch so, dass es schon durchaus einen Unterschied macht, wer da die größere Fraktion wird, wer wie viele Stimmen hat. Wir haben in diesem Europäischen Parlament, das jetzt seine Zeit zu Ende gebracht hat, schon oft bei entscheidenden Dingen sehr, sehr knappe Abstimmungen erlebt, wo es nicht mit einer großen Mehrheiten auch wichtige Gesetzgebungsakte entschieden wurden. Das heißt, die Mehrheiten sind knapp, die Mehrheiten werden noch knapper. Es geht auch tatsächlich nicht nur darum, ob man für oder gegen Europa ist bei dieser Wahl, sondern ich würde schon behaupten, dass die Stimme für eine dieser konstruktiven Parteien noch viel mehr zählt, als in der Vergangenheit der Fall war.
Schicksalstage sind sie aber auf jeden Fall für die Österreicher, Herr Oschewart. Was da gerade mit der FPÖ geschieht, von dem erwartet man, dass es irgendwie Auswirkungen hat auf die populistischen Parteien in ganz Europa. Man weiß nur nicht so richtig, ob das gut oder schlecht ist für den rechten Rand. Und man weiß auch nicht so richtig, ob das nun der FPÖ schadet oder ob die Wähler der FPÖ diese psoffene Geschichte, wie ich gelesen habe, ob die das verzeihen. Wie schätzen Sie das ein?
Also es gab jetzt eine Blitzumfrage nach der Veröffentlichung dieses Videos. Danach hat die FPÖ 5% eingebüßt, ist jetzt nur noch bei 18%. Und im Umkehrschluss hat die ÖVP, also die Konservativen mit Kanzler Kurz, genau diesen Betrag nach oben gewonnen. Also 38 Punkte. Da scheint zumindest kurzfristig das Kalkül von Sebastian Kurz aufzugehen, sozusagen die Stimmen vom rechten Rand einzusammeln und so zu tun, als ob man mit dieser Koalition, mit den Rechtspopulisten nichts zu tun hätte. Das ist ja die Strategie im Moment. Ich beobachte in den letzten Tagen noch etwas anderes, nämlich, dass mit der Krise in Österreich, ich nenne sie jetzt mal den Demokraten, also den Nicht-Rechtspopulisten, ein Thema in den Schoß gefallen ist. Das zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche Talkrunden, nämlich, dass man jetzt gegen die Rechtspopulisten kämpfen will und noch stärker kämpfen will. Also da hat doch der Wahlkampf ein bisschen Fahrt bekommen, ist so mein Eindruck im Moment. Und das ist sicher eine Auswirkung, vielleicht auch eine positive Auswirkung dieser Affäre, dieser Ibiza-Affäre in Österreich, die vielleicht auch positiv sich dann niederschlagen wird. Man weiß es noch nicht, das wird man dann nach dem Wahltag sehen. Was mir auch aufgefallen ist, weil Sie das Thema Schicksalswahl ansprachen, ich bin auch viel Social Media mäßig unterwegs und in Facebook kriege ich ständig jetzt diese Aufforderung, also bitte wählen, es ist wichtig und du kannst dich engagieren und tu doch was. Also man wird umworben, doch bitteschön als Wahlbotschafter da auch aktiv zu werden. Das scheint mir eine neue Qualität zu sein im Vergleich zu anderen Europawahlkämpfen vorher.
Ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass eine Woche vor der Wahl so ein entscheidendes Ereignis passierte, dass das denn alles nochmal auf den Kopf gestellt hat. Ist das, frage ich ruhig jetzt auch mal Sie, Herr Eder, und Sie, Frau Poulerin, Hat das Auswirkungen auf die Wahl, auf die Wahlbeteiligung vielleicht auch, was da in Österreich passiert?
Also vielleicht fang ich mal an. Ich glaube, dass die Kernwählerschaft solcher Parteien, also solcher rechtspopulistischen Parteien, von dem, was da passiert ist, relativ unbeeindruckt ist. Gut, die Zustimmungsrate zur FPÖ ist jetzt runtergegangen in Österreich. Wir müssen mal schauen, ob das dann jetzt in der Wahl sich tatsächlich auch so niederschlägt. Aber ich finde insgesamt, und das sieht man interessanterweise auch an dem Beispiel Donald Trump in den USA und man sieht das eben auch in Europa, dass diese Leute, die solche Parteien wählen oder solche Figuren auch bewundern, dass die sich von so Skandalen und auch von dem, dass der Mann die Pressefreiheit einschränken wollte, Parteispenden verstecken wollte, Steuergelder quasi veruntreuen oder gegen Gefallen irgendwie Aufträge vergeben wollte, dass die das alles im Grunde genommen dann nicht interessiert und dass sie davon nicht abrücken. Das finde ich wirklich erstaunlich. Was ich aber glaube, ist, dass diese Affäre innerhalb des konservativen Lagers schon innerhalb zum Beispiel der EVP diejenigen nachdenklich macht oder auch diejenigen schwächt, die immer gesagt haben, wir müssen mit den Rechten, also mit den Rechtspopulisten ein Bündnis eingehen. Also diese Kurzstrategie, das Experiment der Einbindung, um dann zu zähmen, dass das, glaube ich, sich so ein bisschen, oder dass das diskreditiert wurde durch diesen Fall und dass in der EVP so liberale Kräfte dadurch eigentlich die Oberhand gewinnen, die davor schon immer gewarnt haben.
Herr Eder.
Das glaube ich auch. Wir haben ja, Herr Oschwart hat es angesprochen, diese Blitzumfrage, die erste, die es gab, hat interessante Ergebnisse gezeigt, nämlich dass Kurz erstmal davon gewinnen konnte, davon profitieren konnte. Ich glaube, und da würde ich Frau Polerin zustimmen, das ist dann im Kreise der Staats- und Regierungschefs und auch im Kreise der wichtigen Leute in der Europäischen Volkspartei sieht das ganz anders aus. Dafür ist er auch ein bisschen zu stolz und fast rechthaberisch rumgelaufen und hat gesagt, ich habe einen Weg gefunden, wie man mit diesen Leuten umgeht, nämlich indem man sie in die Regierungsdisziplin einbindet, nämlich indem man sie machen lässt bis zu einer roten Linie, die er immer sehr klar beim Antisemitismus gezogen hat, aber natürlich, wie er selber sagte, viel runterschlucken musste oder sozusagen der FPÖ auch viel durchgehen hat lassen. Also ein kurzfristiger Gewinn bei den Wählern, den kann ich sehen. Weil halt die Wählerschaft der FPÖ und ich glaube, das gilt auch für die AfD eben nicht nur aus diesen Kernwählern besteht, die sich überhaupt nicht beeindrucken lassen davon, dass da jemand sein eigenes Land verkauft, sondern eben auch aus den vielen, vielen, die aus dieser Kritik der Flüchtlingspolitik heraus und so weiter zu den Rechtspopulisten abgewandert sind. Und wer so ein gewisses Staatsverständnis hat und wer ein konservativer Mensch ist, kann eigentlich sein Kreuz nicht bei Leuten machen, die tun, was Strache bereit war zu tun in diesem Video von Ibiza. Insofern glaube ich schon, dass es auch eine kleine dämpfende Wirkung hat für dieses Lager. Das sah man auch bei der großen Wahlkampfveranstaltung vergangenen Samstag in Mailand, wo Matteo Salvini sie alle eingeladen hat. Da waren die Minen natürlich nicht nur glücklich darüber, dass ihnen die FPÖ da die ganze Party versaut hat.
Aber nun schlägt der Fall Österreich ja hohe Wellen und nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern. Auch hier in Deutschland wird das ganze Jahr lebhaft beobachtet und diskutiert. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass es mittlerweile so etwas gibt wie eine europäische Öffentlichkeit, die durchaus auch teilnimmt an dem, was in Nachbarländern geschieht und das auch dann eben durch die europäische Brille betrachtet?
Ich finde, die gibt es immer noch nicht so, wie es sie eigentlich geben müsste. Das sieht man ja auch, dass so Versuche wie zum Beispiel transnationale Listen oder so nicht weiter verfolgt wurden. Und das hätte ja dazu geführt, dass wir noch mehr eine solche europäische Öffentlichkeit sehen. Es gibt ja auch immer wieder Versuche in Medien, das zu tun oder transeuropäische Medien zu etablieren. Ich würde mir das immer noch sehr viel mehr wünschen, aber ich finde, Sie haben schon einen Punkt, wenn Sie sagen, dass die Aufmerksamkeit für das, was in anderen Ländern geschieht, gewachsen ist. Und das ist in meinen Augen auch ein Resultat zum Beispiel des Spitzenkandidatenprozesses. Man kann da viel Kritik dran üben, aber ich glaube, Herr Eder hat das ganz eingangs auch schon mal gesagt, so dass das schon das auch ein Versuch ist, dass man Identifikationsfiguren schafft, dass Europa ein Gesicht kriegt, das eben vielleicht auch in anderen Ländern dann bekannt ist. Und ich sehe da schon auch einen Fortschritt, aber immer noch nicht so viel, wie ich es mir wünschen würde.
die Spitzenkandidaten. Ja, bitte, Herr Eder. Bitte.
Darf ich kurz was ergänzen zu dem, was Frau Poliarin sagte? Ich fand ja interessant in diesem Wahlkampf, dass zum Beispiel auch europäische Spitzenpolitiker wie Guy Verhofstadt oder Timmermans eben oder auch Frau Barley nach Ungarn gefahren sind und dort ganz gezielt auch Wahlkampf gegen Viktor Orbán gemacht haben. Und der wiederum nutzt ja Brüssel auch sozusagen für sein eigenes Publikum. Es gibt ja so ein Double Speech Verfahren. Also man spricht für die Galerie zu Hause manchmal eben anders, als man das in der europäischen Öffentlichkeit tut. Stichwort europäische Öffentlichkeit. Und wenn man Brüssel-Bashing betreibt, wie das eben Viktor Orbán macht, dann kann man eben immer noch Punkte machen. Und auch das, was Frau Poliarin vorhin ansprach, Thema Korruption etc., all das wissen wir natürlich auch aus Ungarn. Selbst die Familie von Orbán ist betroffen, sein Schwiegersohn. Es gibt eine dicke Akte von Olaf, also der Europäischen Anti-Betrugsagentur, über diesen Schwiegersohn. Und trotzdem schadet ihm das wundersamerweise nicht, aber das liegt wahrscheinlich einfach auch am Thema, dass die Opposition eben auch so gespalten ist, dass dieser eine Matchwinner eben alle Punkte mitnehmen kann.
Im SWR 2 Forum zum Thema Schicksalswahl für Europa: Verliert die Europäische Union die Glaubwürdigkeit? Diskutieren Stefan Oschwart, Autor und freier Journalist in Wien, Florian Eder, Korrespondent von Politico in Brüssel und Jana Poliarin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Herr Eder, wir hatten das vielleicht, vorhin haben das einige gehört in den Nachrichten, dass der Wahl-O-Mat abgeschaltet ist. Ich habe auf Ihrer Seite noch einen funktionsfähigen Wahl-O-Maten gefunden. Wie kommt denn das?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist uns die Entscheidung des Kölner Gerichts noch nicht zugestellt worden.
Ich habe ihn ausprobiert, er funktioniert. Ich verrate aber nicht, was rausgekommen ist. Ist das eigentlich ein Manko, dass wir nur unsere nationalen Parteien wählen können und nicht irgendeine andere europäische Partei? Also wer zum Beispiel sagt, Macron ist doch eigentlich ein schicker Politiker und En Marche finde ich eigentlich auch ziemlich attraktiv. Der würde ich viel lieber meine Stimme geben als der AKK, der CDU oder der dahinterstehenden Europäischen Volkspartei. Das geht aber nicht. Und auch die Wahlverfahren sind ja sehr, sehr unterschiedlich. In Deutschland sehr liberal, mit ein paar Stimmen kann man schon Abgeordneten reinbringen. In Frankreich und Italien extrem kompliziert, extrem aufwendig, auch extrem teuer. Hakt da Europa?
Ich glaube, diese Idee von transnationalen Listen, die Macron hatte und die Macron als Grund dafür nennt, dass er den Spitzenkandidaten nicht will, also dass die anderen ihm nicht mitgespielt haben bei dieser Idee, die ist sehr charmant und ich glaube, die wird auch kommen. Sie haben sich, das Europäische Parlament hat sich festgelegt und der Rat im Grunde auch, dass die bei der nächsten Europawahl zum Einsatz kommt. Das klingt natürlich sehr schön. Es hat ein paar praktische Probleme mit sich, weil das natürlich ein französischer Präsident mit einer großen Struktur und mit viel Power und viel Geld machen kann und auch die großen europäischen Parteien. Es hieße aber halt auch, dass ein Politiker aus Kroatien im Norden Finnlands Wahlkampf machen muss, was jetzt für sozusagen was bei manchen dann auch an die Grenzen des finanziell Leistbaren stößt und so weiter. Also ich glaube, da muss man noch ein bisschen feintunen. Aber natürlich ist es eine sehr charmante Idee zu sagen, ich will eigentlich europäische Parteien wählen und nicht meine eigenen. Zwingend. Ich möchte eigentlich gerne für En Marche sein, auch wenn ich in Deutschland wohne. Da ist noch ein weiter Weg hin. Wo wir jetzt sind, ist, glaube ich, ein Zwischenschritt auf dem Weg dahin. Diese Spitzenkandidaten-Idee ist eine, die sagt, wenn ihr in ganz Europa für die EVP stimmt, dann wisst ihr, dass wir Manfred Weber als Kommissionspräsidenten haben wollen. Wenn ihr für irgendeine sozialdemokratische Partei in Europa stimmt, dann wisst ihr, dass wir für Franz Timmermans als Kommissionspräsidenten kämpfen und so weiter. Das ist, wie so oft in Europa, kein großer Wurf, sondern eine langsame Evolution, beziehungsweise eine, die beim letzten Mal 2014 vom Europäischen Parlament den Staats- und Regierungschefs aufgedrückt wurde, in einer Art der Interpretation der europäischen Verträge, die durchaus zulässig ist und die mit Machtfragen zu tun hat und sagt, ihr könnt ruhig jemand anderen vorschlagen, aber den wählen wir im Europaparlament nicht. So einfach kann Fortschritt auch aufgehen, ohne dass man den Europäischen Vertrag aufmacht.
Es könnte aber auch sein, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, sich diese Macht wieder zurückholen und sagen, und diesmal bestimmen wir wieder, wer es wird. Und das Europäische Parlament kann es dann abnicken.
Na, der Europäische Rat hat ja 2018 gegen Ende des Jahres schon gesagt, dass sie das jetzt nicht als Automatismus sehen und dass sie sich das Recht vorbehalten, eben auch einen Kandidaten vorzuschlagen. Und ich fand es auch ganz interessant, dass jetzt direkt nach der Europawahl eben auch ein Europäischer Rat stattfindet. Ich glaube, 2014 war man überrumpelt, das hat Herr Eder ja gerade auch schön gesagt, im Rat. Und jetzt will man schon gucken, dass man die Macht bei sich behält oder wieder zurückholen kann. Es gibt ja auch im Rat sehr viele Länder, die oder Staats- und Regierungschefs, die dem Prozess skeptisch gegenüberstehen, allen voran Macron. Und wenn jetzt zum Beispiel Macron und die ALDE, die ja auch
die liberale Fraktion.
Genau, die liberale Fraktion, die diesem Prozess eben skeptisch gegenüberstehen, wenn die jetzt einen sehr großen Gewinn einfahren und eben Königsmacher werden, das heißt, wenn die EVP und die Sozialisten zusammen nicht eine Mehrheit haben und die Liberalen brauchen, dann kann es schon sein, dass der Spitzenkandidatenprozess diese Runde jetzt nicht überlebt. Ich persönlich fände das traurig, weil ich glaube, dass der Prozess sehr viel Potenzial hat, wenn man ihn richtig macht. Dafür müssten ihn die nationalen Parteien auch ein bisschen mehr umarmen, als sie das jetzt tun. Vielleicht auch in Berlin zum Beispiel ein bisschen mehr mit den Spitzenkandidaten plakatieren und diesen Wahlkampf wirklich europäischer gestalten. Aber es ist jetzt schon so, also es hat einmal stattgefunden und ich glaube, wenn es jetzt gekippt wird, dann ist die Frage, ob es beim nächsten Mal überhaupt nochmal wieder zu Spitzenkandidaten kommt oder auch ob die Wähler dann sagen, also jetzt wurde uns einmal was versprochen und das hat sich jetzt wieder nicht bewahrheitet, die EU hat nicht geliefert. Also ich glaube, das ist ein sehr heikler Prozess jetzt.
Vor allem sehr spannender, würde ich glauben, nach dieser Wahl. Es geht genau darum, besteht der Europäische Rat darauf, dass er jemand durchsetzen kann. Er muss aber diese Personalie auch durchsetzen können. Und die Staats- und Regierungschefs würden sich auf ein womöglich sehr langwieriges Machtspiel einlassen mit dem Europaparlament, wenn da eine ausreichende Mehrheit dafür steht, die sagt, wir sind noch nicht mit dem Klammerbeutel gepudert und lassen uns dieses Recht wieder wegnehmen, das wir uns erstritten haben beim letzten Mal. Dann geht's halt so lange hin und her, bis mal jemand irgendwann gewählt wird. Das würde eine sehr lange Lähmung und eine sehr lange institutionellen Kampf bedeuten über den ganzen Sommer, von dem man sich auch überlegen muss, ob man das nach so einer Europawahl, und wir sprechen von großen Gewinnen der Populisten und so weiter, ob man genau dieses Signal nach dieser Europawahl senden will. Ich glaube, das wären wirklich aufregende Wochen ab Montag.
Und vor allen Dingen muss man ja auch sicherstellen, dass das langfristig funktioniert. Also, dass langfristig das Parlament und die Kommission gut zusammenarbeiten können und dass nicht Friktionen entstehen, sondern es geht ja darum, dass man funktionierende Strukturen schafft, weil man hat ja viel vor in den nächsten 5 Jahren.
Jetzt bin ich natürlich ein bisschen ungerecht, wenn ich den Experten vorwerfe, dass sie wie Experten sprechen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe die Ahnung, dass das für einen einfachen Wähler kaum noch nachvollziehbar ist. Was Europa ja eigentlich fehlt, ist ein neues Narrativ, eine Geschichte, die überzeugt, die einen mitnimmt, die einen begeistert. Und diese Spitzenkandidatendiskussion scheint mir doch recht technisch und ein bisschen spröde zu sein. Da soll man also seine konservative Partei wählen, weil die wiederum in einem Bündnis organisiert ist, das wiederum den Herrn Weber zum Kommissionspräsidenten machen soll. Das ist so über 3 Etagen oder 3 Stufen gedacht, die Idee dahinter. Und wenn sie eingesagt wird, ja, dann hat es halt irgendwie nicht funktioniert. Aber was sagt man zum Beispiel in diesem Fall auch dem ungarischen Wähler, wo die Partei von Orbán Wähler gar nicht mehr in der EVP drin ist? Wie soll der durch eine Spitzenkandidatendiskussion erreicht werden? Ich meine, die Ungarn sind ja auch nicht unwichtig.
Ungarische Wähler ist insofern erreicht worden, und zwar von der Regierungspropaganda, indem die Regierung gesagt hat, also so wie Manfred Weber tickt und da die uns ja auch nicht haben wollen, da hat man so ein bisschen beleidigte Leberwurst gespielt. Es gab diesen Konflikt innerhalb der EVP mit der ungarischen Regierungspartei Fidesz. Deren Mitgliedschaft ist ja suspendiert nach all den Verwerfungen der letzten Jahre. Und Fidesz, so glaube ich, wird wahrscheinlich auf lange Sicht vielleicht sogar die EVP verlassen. Aber da merkt man jetzt, da geht das Geschachere los. Also Orban sagt, wir wollen, dass die EVP nach rechts rückt und am liebsten mit Rechtspopulisten zusammenarbeitet, Salvini und Co. Und die EVP wiederum, Frau Pugliarin hat es vorhin gesagt, da haben sich offensichtlich die liberaleren Kräfte jetzt dann doch mal durchgesetzt. Und jetzt sagt Orban, na dann unterstützen wir eben diesen Spitzenkandidaten Manfred Weber nicht mehr. Also hier merkt man schon, da findet auch ein Geschacher statt um den Spitzenkandidaten, um natürlich politisches Kleingeld damit auch zu machen.
Aber dieses Geschacher wird ja weitergehen. Also es bleibt ja nicht beim Spitzenkandidaten. Das ist ja das Ganze, was, Entschuldigung, spricht vielleicht wieder die Expertin, aber was das
nein,
für mich,
das ist okay.
Was das für mich so interessant macht, es geht ja nicht nur um den Spitzenkandidaten, es geht ja auch um die Hohe Vertreterin für Außenpolitik. Es geht wer ist im Europäischen Rat in der Führung. Es geht ja um ein Personaltableau. Und deswegen wird es wahrscheinlich wieder zu Paketlösungen kommen. Und dann wird gesagt, okay, wenn ihr den Kommissionspräsidenten kriegt aus dem Land und aus der Parteienfamilie, dann müssen wir bei der Hohen Vertreterin aber vielleicht wieder mal eine Frau nehmen, weil wir brauchen auch eine Frau oder wir brauchen jemanden aus Mittel- und Osteuropa. Also so funktioniert das ja de facto. Und ich fände es halt nur schade, wenn jetzt diese Teppichhändlerrunden, die dann auch in Europa dann in der EU stattfinden werden, wenn darüber eben dieser Spitzenkandidatenprozess jetzt gekillt wird. Ich fände das schade, weil es gibt sowieso schon so viel Geschacher. Und das war ein Element, was die Demokratie in der EU voranbringen sollte, was Partizipation möglich machen sollte. Und das Instrument ist noch nie wirklich richtig genutzt worden, weil die nationalen Parteien das auch nicht so wollten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass der Prozess verbessert würde im nächsten Mal und noch weiter gestärkt.
Ich glaube, jedenfalls, um Ihnen nochmal zu widersprechen, Herr Ihm, dass es gar nicht sehr technisch ist, den Leuten zu sagen, guckt mal, mach hier dein Kreuz, dann machst du nicht nur für ein Programm, gibst du deine Stimme nicht nur für ein Programm ab, sondern auch für eine Persönlichkeit, von der wir wollen, diese Parteienfamilie will, dass sie nachher Kommissionspräsident wird. Das macht man in der Kommunalwahl so, das macht man in jeder anderen Wahl in Europa so. Und es ist nicht technisch perfekt und es ist kompliziert um ein paar Ecken, aber politisch ist es, glaube ich, eine Idee, die funktionieren kann.
Es spiegelt halt nicht ganz die Machtverhältnisse wider, weil de facto ist es natürlich der Europäische Rat, der in der EU eine viel größere Macht hat als das Europäische Parlament. Deswegen bin grundsätzlich bei Ihnen, Herr Eder, aber vielleicht ist es auch ein bisschen irreführend, wenn man das so mit nationalen Wahlen vergleicht, weil das Europäische Parlament ist halt einfach auch hat nicht die gleichen Befugnisse wie ein nationales Parlament.
Wenn denn jetzt gewählt wird, ab morgen in den Niederlanden, am Sonntag dann in Deutschland und dann anderen Staaten dazwischen, dann haben wir am Ende einen Wahlkampf gehabt, von dem viele sagen, der war gefährdet. Da gab es Desinformationen, da gab es Fake News. Zum ersten Mal, glaube ich, haben Parteien große Truppen aufgebaut, Leute, die systematisch das Netz beobachten, Nichtregierungsorganisationen tun dies auch. Man spricht von Millionen, von Milliarden Interaktionen auf rechten Plattformen, die alle das Ziel hatten, irgendwie die Wahl zu verfälschen, die Wahrheit zu verfälschen. Und es ist nicht ganz klar, inwieweit das jetzt Warnrufe sind oder inwieweit das tatsächlich schon diesen Europawahlkampf beschädigt hat. Wie schätzen Sie das ein? War diese Wahl durch Trolle, durch wie heißen denn diese Leute da, die nicht Blogs, heißen irgendwie anders?
Bots.
Bots heißen sie, genau. Ist mir nicht eingefallen. Waren die so aktiv, dass man von einer Gefährdung der Wahl sprechen muss, darf?
Da würde ich gern was zu sagen. Weniger zu den Bots, aber wir erleben ja nun schon seit Jahren, dass ungarische Regierungspropaganda es nicht immer ganz so genau nimmt mit der Wahrheit. Und es gibt ein Narrativ, weil Sie vorhin von Narrativen sprachen, die eben von Budapest aus in die Welt gesetzt werden. Und das Narrativ jetzt heißt eben in Brüssel, das ist die sagte Orban wörtlich, Liberalmafia, die hat ihre Hilfstruppen in den Medien, also das sind Leute wie wir, und die wollen ein Pro-Migrationsprogramm durchsetzen. Und wir, also sprich die Nationalisten, die Rechtspopulisten in Europa, sind dagegen. Darauf wird das im Moment doch sehr verkürzt und da wird natürlich auch mit Fake News gearbeitet. Also zum Beispiel erleben Sie im ungarischen staatlichen Fernsehen, dass dort Leute auftreten in Fernsehberichten aus Deutschland, die sagen, hier unser Kiez, da kann man nicht mehr leben, da sind so viele Migranten. Hinterher stellt sich raus, das sind AfD-Vertreter, die aber in ihrer Funktion überhaupt nicht benannt werden. Oder Orban erzählt von Migrantenbankkarten und Migrantenvisa, die angeblich ausgegeben würden. Oder er erzählt eben auch seit Jahren, Brüssel will uns hier die Flüchtlinge in den Pelz setzen. Dabei ist Asylpolitik ja nationale Politik. Also da wird ganz bewusst falsch informiert, um eben die Wähler auf diese Zweiteilung. Ne? Hier sind wir und dort ist Brüssel. Brüssel, das neue Moskau, sagt er ja auch, dann eben auch festzunageln.
Und also es ist auch eine reale Gefahr, die die EU allerdings schon auch erkannt hat. Also es gibt Maßnahmen, die die Kommission letztes Jahr beschlossen hat. Es gibt Vorgaben für Facebook und Twitter und Google. Es ist in Teilen auch schon umgesetzt. Aber natürlich ist es ein wahnsinnig großes Problem. Es liegt aber auch eben einfach daran, das ist ja jetzt nicht nur bei diesen Wahlen der Fall, sondern es gab russische Einflussnahme, gibt es eigentlich seit Jahren schon auch auf die deutsche Medienlandschaft. Und ich glaube, dass viele Experten, also mich eingeschlossen, immer noch nicht begriffen haben, was für ein enormes Instrument Social Media einfach ist, um Meinungen zu beeinflussen. Also wenn ein AfD-Politiker 7 Accounts hat und dann dadurch, dass sie sich gegenseitig dann irgendwie immer auf Likes drücken und gefallen, dieser Algorithmus von Facebook so beeinflusst wird, dann sind das ja ganz reelle Auswirkungen, wo man dann auch wo man dann auch wahnsinnige Ergebnisse mit erzielen kann. Ich finde es sowieso erstaunlich, dass die Rechtspopulisten so gut darin sind, dieses Instrument zu spielen. Also die AfD in Deutschland hat viel mehr Aktivitäten auf diesen Plattformen und auch viel mehr Follower als die anderen Parteien und macht das leider auch sehr geschickt und intelligent und nutzt das sehr aus. Und ich glaube, man kann das auch nur entkräften, indem man auch seitens der EU und seitens der Mitgliedstaaten strategische Kommunikation in die Gegenrichtung betreibt. Das heißt nicht Propaganda für Propaganda, aber dass man konsequent immer dagegen eben die Wahrheit stellt und sagt, nein, so ist das nicht. Und da gibt's ja auch schon viele Bemühungen.
Ja, Frau Poljarin, Einwand, nicht nur dagegen argumentieren, dann würde man das Framing der Rechtspopulisten nämlich genau wieder bedienen und reaktivieren, sondern ich glaube, da braucht es das, was er ihm auch vorhin angesprochen hat, nämlich eine klare europäische Erzählung, also ein positives Bild, eine positive Vision, wofür steht eigentlich diese EU? Ich frage mich seit Jahren, warum beherzigt die EU-Kommission nicht das, was die Grundregel jeder PR ist, nämlich tue Gutes und rede darüber. Warum reden wir nicht über die ganzen Jugendaustauschprogramme und all die vielen schönen Dinge, die es da in irgendwelchen Interneträumen gibt? Man muss suchen, um sie zu finden. Warum stellt man die nicht viel mehr ins Schaufenster und redet darüber, hey, das ist Europa, das ist toll. Irgendjemand hat mal gesagt, EasyJet war die beste Erfindung für Europa, weil sich die Leute einfach da begegnen. Ja, indem sie heute in die eine Hauptstadt fliegen und morgen in die andere. Da, finde ich, könnte die EU-Kommission und auch das Parlament noch deutlich mehr tun, um das mehr ins Schaufenster zu stellen.
Ich glaube, die werden halt in den nationalen Ländern nicht so gehört wie der nationale Politiker, der immer noch gerne seine eigenen Erfolge nationalisiert und seine Misserfolge europäisiert. Ich war gerade wieder auf einer internationalen Konferenz, wo auch ein Politiker gesagt hat, also dieses Versagen der Kommission und der EU in der Migrationskrise ist wirklich eklatant. Und ich habe einfach nur gesagt, also man kann die EU nicht für etwas verantwortlich machen, die Institutionen in Brüssel, wo sie keine Kompetenzen haben. Und das wird halt von Politikern einfach immer noch à la Couleur so gerne gemacht.
Reicht das aus, einfach nur die Erfolge herauszustreichen, die es ja zweifellos gibt? Wenn ich diese vielen Filmchen sehe, die ich jetzt im Wahlkampf auch gesehen habe, die auch sehr verdienstvoll nochmal Europa beschreiben und was wir Gutes an Europa finden, dann habe ich mir das Gefühl, ja gut, ich bin ja schon missioniert. Warum wollt ihr mich denn nochmal missionieren? Habt ihr nicht mehr zu bieten? Was könnte dieses Mehr sein?
Na, es braucht, glaube ich, ein Gefühl, um da mal reinzugrätschen. Das ist ja das, womit Rechtspopulisten arbeiten. Sie packen uns an den Gefühlen. Wenn Viktor Orban auftritt, dann sind das Hochämter. Ja? Und dann wird gemeinsam gesungen. Man schwingt im gemeinsamen Takt, singt ein gemeinsames Lied, vielleicht noch die Hymne. Und dann schwingt man 20 Ungarnfahnen. Und alle sind sich einig. Oder es gibt die sogenannten Friedensmärsche. So erzeugt man Gemeinschaft. Und genau das, denke ich, müsste auf europäischer Ebene auch viel mehr kommen. Ein positives Gefühl, um darauf aufbauend auch eine Art europäische Identität fühlbar zu machen.
Im politischen Diskurs passiert ja eigentlich eher genau das Gegenteil, auch jetzt hier in Deutschland nochmal geschaut. Da guckt man natürlich, was kommt konkret dabei raus. Man wird also das Ergebnis am Montag dann kennen und sagen, was bedeutet das für Annette Kramp-Karrenbauer? Was bedeutet das für Merkel? Was bedeutet es für Andrea Nahles? Ist sie über 15% mit ihrer SPD oder ist sie drunter? Was bedeutet es für die AfD? Kann sie weiter expandieren oder hat sie die Grenze dessen erreicht, was sie erreichen kann? Wir ziehen es ja auch wieder sozusagen runter auf das kleine nationalistische Karo. Wir tun das gerne.
Ja, wir tun das ja nicht nur wir, sondern das habe ich ja eingangs gesagt. In Frankreich guckt man darauf, wie hat Macron abgeschnitten, was bedeutet das für seine Macht innenpolitisch, für seine Position über den Gelbwesten und für seine angestrebten Reformen. In Polen guckt man, was bedeutet das für den nationalen Wahlkampf in Bezug auf, wie müssen wir uns zur EU positionieren, was kommt beim Wähler am besten an. Beim Brexit, ich glaube, dass dadurch, dass die Brexit-Partei gerade so stark ist, ist das, glaube ich, die Idee des proeuropäischen Referendums, die viele hatten oder von der viele geträumt haben, hat sich auch erledigt, aber eben diese Strahlkraft in die nationalen Parteiensysteme hinein, die ist schon auch ganz erstaunlich in dieser Wahl. Aber was ich noch sagen wollte, es ist ja nicht alles nur schwarz. Und es sind ja nicht nur die Rechtspopulisten, die mit ihrer negativen Agenda bestimmen, sondern auf der anderen Seite gibt es ja, also Pulse of Europe wird immer wieder gesagt, aber es gibt ja auch die, zum Beispiel die Grünen oder auch also in ganz Europa oder auch teilweise liberale Parteien, die einen ungeahnten Aufschwung erleben und die quasi, es gibt ja auch schon so eine liberale, proeuropäische Gegenbewegung zu diesem Rechtspopulismus. Darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, dass wir hier nicht nur so schwarz sind, sondern auch sagen, es gibt auch eine Gegenbewegung.
Ich glaube vor allem, dass dieser Wahlkampf schon sehr politisiert war, auch gerade durch die Aussicht, dass die Nationalisten und auch die Linkspopulisten in manchen Ländern stärker werden. Was wir letztes Wochenende gesehen haben, war ein großer Marsch in ganz vielen europäischen Städten mit hunderttausenden Teilnehmern. Insgesamt Pulse of Europe haben sie genannt, die das ganze letzte Jahr die Wochenenden auf den Marktplätzen dominiert haben. Ich glaube schon, auch wenn man sich Umfragen anguckt, wird die Wahlbeteiligung oder ist das Interesse an dieser Europawahl, in Deutschland kenne ich die Zahlen jetzt deutlich größer als noch vor 5 Jahren. Also ich glaube, ganz so dramatisch ist es tatsächlich alles nicht oder nicht ausschließlich dramatisch. Ja.
Ab wann wäre diese Europawahl für Sie ein Erfolg, eine gelungene Wahl, Herr Oschwart?
Na, wenn möglichst viele Leute zur Wahl gehen würden und wenn die Rechtspopulisten doch am Ende nicht so stark ausfallen, nicht so stark punkten würden, wie unsere Zunft das seit Wochen und Monaten auch herbeischreibt.
Frau Pujerin?
Dem kann ich mich anschließen und ich würde noch dazu setzen, wenn der Ausgang dieser Wahl die Pro-EU-Kräfte in der EU im Parlament dazu beflügelt, kreativer zu werden und eben genau das machen, was Sie vorhin angesprochen haben, ein Narrativ zu entwickeln für Europa und einfach nicht immer nur sagen, Europa ist die Antwort, sondern viel, viel stärker noch werden in ihrer Argumentation.
Und Herr Eder?
Womöglich kann das Europaparlament mit diesen Kräften auch viel stärker noch zu einer Bühne für einen wirklichen Diskurs werden. Diese Leute, diese politischen Kräfte sind da, man muss mit ihnen umgehen. Und es ist womöglich gar nicht schlecht, wenn sie in einem Europaparlament sitzen und nicht, wie das in Frankreich ist, da sind, aber nicht im Parlament vertreten sind, weil das Wahlrecht es anders vorsieht. Also vielleicht gibt es da eine neue Rolle für das Europaparlament.
Also doch kein Grund zur Schwarzmalerei. Schicksalswahl für Europa, verliert die Europäische Union die Glaubwürdigkeit? Nein, Eigentlich nicht, lautet die Antwort von Florian Eder, Korrespondent von Politico in Brüssel, von Stefan Oschwart, er ist Autor und freier Journalist in Wien, und Dr. Jana Pojerin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.